Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Alles vogelwild gestern. Ich glaube, den Abend kann man so zusammenfassen. Sowohl aus, sagen wir mal, MSV-Sicht als auch aus Radio Duisburg-Sicht. Der Kollege Tim Gieske, der ist heute nicht da, den mussten wir in der Eistonne legen, musste sich erstmal wieder runterkühlen, nachdem was er da gestern auf dem Platz, aber auch auf der Tribüne erlebt hat. Dafür heute bei mir, bei Streifendienst 1902 von der Ersatzbank, ihr kennt sie schon aus diversen Episoden, Michel ist Tim.
So. Können wir nicht mal bald ein Intro produzieren, wo ich auch genannt werde, so als Ersatz?
Ist also den
so
langsam, Anspruch hast du jetzt
so
schon,
langsam habe ich das Gefühl, müsste ich mal oder ein Honorar verlangen oder so.
Da musst du bitte dich mit der Chefredaktion auseinandersetzen. Da kann ich leider nichts zu sagen. Ja, und das mit dem Intro, müssen wir mal gucken. Also wir müssen so eine magische Zahl festlegen, ab wann es dann für
können auch einfach
für
so ein Scratch da einbauen.
Und dann sprechen wir es selbst ein. Ja. Packe ich mal mit auf die Liste, du siehst, ich tippe hier auf meiner Tastatur, ich habe mir das mal aufgeschrieben.
Er tippt nicht.
aber warum bist du heute hier? Das macht nur Sinn, weil du warst gestern im Studio, unser Timmy war in Bocholt.
Mhm. Also ich habe das Spiel halt dann somit nicht sehen können, aber ich habe zumindest was gehört, so ein bisschen.
Du hast was gehört und da müssen wir drüber reden. Also ich meine, Tim erzählt ja immer diese wilden Regionalliga-Geschichten und teilweise ist natürlich die technische Ausgangslage ein bisschen schlechter, gerade mit dem Equipment, was wir haben, was halt wirklich einfach auf Stadien ausgelegt ist, die da eine Standleitung haben, wo du dich dann mit so einem Ethernet-Kabel, mit so einem LAN-Kabel dran klingst.
Und was
dann,
bei Heimspielen ja auch funktioniert.
Was immer bei Heimspielen funktioniert, was ja unter anderem, ich war in Paderborn, was in Stadien oder der Kollege Timo Düngen letzte Woche in Köln, was bei Mannschaften, die halt Zweitvertretungen haben und was bei den Mannschaften einfach funktioniert, weil da natürlich die technische Grundlage, die Grundausrüstung eine ganz andere ist. Jetzt war es in Bocholt aber eigentlich so, da lag es dran, dass wir nicht nur Pech hatten, sondern dass auch noch Unglück dazu kam.
Es war echt ein Lauf von schlechten Nachrichten, die irgendwie ich war ja mit Tim schon in Kontakt, als der da war. Ne? Man kann es ja einfach mal, wir haben ja hier den Raum, das auch mal so zu erzählen, wie das so läuft. Ne? Tim kommt dann an und meldet sich so um, ich glaube, 20 vor sieben oder so hat er sich gemeldet. 19.30 Uhr Anstoß, also fast noch eine Stunde
easy,
Zeit.
Eigentlich.
Ne, ich bin jetzt da, hier ist das Kabel hängt hier raus, die LAN-Verbindung. Ich stecke mich gleich mal hier an und dann melde ich mich. Alles klar, bis gleich. Ja, dann stellt sich heraus, da ist aber auf diesem Kabel keine Internetverbindung da. Also
ein totes
Kabel, also er konnte stecken, wie er wollte, hat es in diversen Varianten versucht, dann nochmal mit Laptop an und nee, irgendwie kommt da gar kein Internet aus diesem Kabel raus, so wie es eigentlich hätte sein sollen. Dann haben wir ja noch eine Ausweichtechnik quasi, mit der er sich dann verbunden hatte. Dann ging es so auf 19 Uhr zu,
ja.
Ungefähr. Und ich will mich ein. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Und dann auf einmal machte es krrk. Oh, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Da ist uns, wir haben dann
so ein Ansteckmikro.
Ein Ansteckmikrofon, was man halt einstöpseln kann. Und da ist der Adapter abgebrochen von dem Mikrofon. Das heißt, da konnten wir dann, also normalerweise stecken wir an das Mikrofon auch noch einen Kopfhörer. Also hatte ich zwar eine Verbindung zu Tim, aber er hatte weder einen Kopfhörer noch ein Mikrofon. Das heißt, wenn ich
ungünstig
zu ihm quasi irgendwie hätte rübergeben wollen, hätte er mich nicht gehört, weil kein Kopfhörer. Und raten, wann er dann da was in irgendwo reinspricht. Also es war.
Ja, das ist schon, also wir versuchen halt, wir wissen ja, dass es teilweise schwieriger ist in der Regionalliga, wir versuchen da schon irgendwie mit Redundanz zu arbeiten. Also es gibt halt diesen Koffer, den wir einmal haben, der klassische Übertragungskoffer, braucht aber ein LAN-Kabel, gut, LAN-Verbindung war tot, muss man in der Regionalliga, finde ich, mit rechnen. Sondern hast du halt dieses Ersatzmikrofon dabei und dir bricht halt original der Anschluss ab. Das ist halt, kannst du dir nicht ausdenken. Ja, und dann war es. Dann muss da eine Notlösung her. Also das ist sozusagen Variante 3, die, weiß ich nicht, Giftschrank-Variante willst du natürlich eigentlich nie machen. Und dann hat Tim halt einfach im Studio angerufen.
Ja, oder ich habe ihn angerufen, genau, ne, aus dem Studio haben wir halt dann so ein Telefongerät und damit kann ich ihn dann quasi aufs Pult legen und habe dann eine Telefonverbindung übers Pult und kann dann zu ihm schalten. Aber man hört halt, dass es eine Telefonverbindung ist. Ne?
Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass Tim anfängt, weiter oder Stopp zu sagen. Das klang dann eher so wie Geld reden.
Ja, wie man halt mit Leuten telefoniert. Und dann saß Tim da halt noch da auf dieser kleinen Tribüne unter dem Dach in unmittelbarer Nähe der Bocholter Fans, wo einer die ganze Zeit getrommelt hat und einer ins Megafon geschrien hat.
Ja.
Und das dann über diesen Telefonsound ergab eine Mischung, man konnte Tim hören. Wir konnten was übertragen, aber es entspricht natürlich auch nicht unseren Ansprüchen, muss man ja ganz klar sagen. Das ist nicht das, was wir liefern wollen an alle, das gerne bei uns dann halt auch hören wollen. Ne? Ja. Und das ist tut uns natürlich auch in dem Moment leid, dass wir es nicht besser hinkriegen in dem Moment. Das soll so nicht sein. Und wir haben auch jetzt nochmal diverse Sachen angestoßen und der Technik gesagt und Krisengespräche jetzt heute Morgen schon gehabt, dass wir es irgendwie besser auf die Reihe kriegen. Also müssen wir natürlich auch, das muss unser Anspruch sein.
Muss man auch immer wieder betonen, finde ich. Ich meine, alle, die regelmäßig Streifendienst hören, ihr wisst, dass hier in der Redaktion viele rumtouren, die den MSV Duisburg richtig geil finden, die es mit den Zebras halten. Und dementsprechend sorgt das natürlich auch für Frustration. Also ihr hättet die heute Morgen mal die Fressen teilweise sehen sollen. Das ist natürlich, klar, wir haben das zweite Standbein Streifendienst, über das wir uns präsentieren, aber wir wollen uns natürlich auch aus den Stadien präsentieren. Das wird jetzt am Sonntag gegen Gladbach wieder kein Problem sein, weil da haben wir unsere schöne Standleitung, das ist ein Heimspiel, ne?
Ja.
Aber teilweise die Auswärtsspiele in dieser Saison echt herausfordernd.
Ich sag mal, wir entschuldigen uns bei allen, die es gehört haben und enttäuscht waren auch, dass es eben nicht so war, wie sie es gerne gehört hätten, und versuchen es besser zu machen und danken aber trotzdem, wenn ihr durchgehalten habt und das gestern Abend gehört habt, diese Übertragung aus Bochum über die bisschen wackelige Telefonleitung mit Trommler und Megafon im Hintergrund.
So binden wir es ab. Jetzt haben wir noch ein tolles Fußballspiel, über das wir reden können. Wir werden natürlich uns das, was da gestern Abend, wir zeichnen heute am Donnerstag auf, passiert ist, nochmal durchsprechen. Wir gucken schon mal auf Gladbach 2, wobei man sagen muss, wir zeichnen hier heute um
kurz nach 11.
Auf 11:11 ist hier gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Gleich ist noch Zebrashop-Eröffnung.
Da gehst du noch hin?
Da gehe ich noch hin, da mache ich mir die Taschen voll. Und dann ist auch kurz vorher die PK zum Gladbach-Spiel. Also wir können schon so ein bisschen was zu Gladbach natürlich sagen. Wir können allerdings noch nicht sagen, was Dietmar Hirsch sagen wird. Angesprochen auf Heavy-Metal-Fußball.
Ach, geht und, da der Streit wieder los.
Und Zweitmannschaft. Ich meine, da können wir gleich auch gerne nochmal drüber reden. vielleicht machen wir das sogar im Vorfeld. Ich würde gerne in dieser Folge auch noch über die Kritik, die geäußert wird, teilweise gerade im Internet reden, ist diese Mannschaft jetzt gut oder nicht? Da hätte ich so ein paar Gedanken zu, würde ich gerne mit euch teilen und natürlich auch mit dir, Michelle. Und vielleicht machen wir vorab diese Heavy-Metal-Fußball-Debatte noch einmal auf. Du hast es ja auch mitbekommen, in der letzten PK gab es ja da eine kleine Diskussion, was Heavy-Metal-Fußball überhaupt ist. Ganz offen gefragt, was ist ein Heavy-Metal-Fußball für dich?
Ja, also ich glaube, die allermeisten verstehen darunter irgendwas, was nach vorne geht, was auffällt und was kracht. Ja. Ne? Also das muss schon einen Wumms haben, also für mich.
Es gab nach Bocholt nochmal die Nachfrage vom Kollegen Hermann Kiewicz, hat gefragt, war das denn heute zumindest in der zweiten Halbzeit Heavy-Metal-Fußball? Ich glaube, das wird Dietmar Hirsch jetzt auch nicht mehr los.
Er hat es halt angestoßen. Er hat halt irgendwie gesagt, man möchte den Heavy-Metal-Fußball spielen.
Heavy-Metti finde ich auch gut.
Heavy-Metti, den Heavy-Metal-Fußball spielen, und daran muss er sich dann jetzt natürlich auch irgendwie messen lassen. Ne?
Und er meinte schon, dass, also die zweite Halbzeit, ich glaube, die zweite Halbzeit war unabhängig vom MSV Duisburg Heavy Metal, also wenn 6 Tore fallen, dann kann man davon ausgehen, es ist intensiv. Und er meinte halt auch, gerade was er dann sehen will, diese Laufbereitschaft, diese Zweikämpfe, das sei für ihn Heavy Metal. Und ja, ich meine, da kann ich zustimmen. Grundsätzlich hat er nach dem Spiel gesagt, es bleibt dabei, geht am Ende in der Regionalliga auch um Abnutzungskampf. Und er meinte, je länger wir die Null halten können, desto höher ist die Siegwahrscheinlichkeit für uns. Also es ist ja wirklich, was wir schon vor Wochen oder immer wieder seit Wochen besprechen. Klar, der MSV Duisburg, der hat einen super Kader. Das heißt, wenn du es schaffst, deinen Gegner zu verschleißen in der ersten Halbzeit, dann hast du in der zweiten Halbzeit Chancen. Ich finde trotzdem, wir dürfen gerne mehr Halbzeiten wie gegen Rödinghausen sehen. Also wirklich, dass du so erste Halbzeit hast, wo du sagst, aha, sie lösen es spielerisch. Da war ja jetzt in diesem Spiel, du hast es im Studio durch Tim berichtet bekommen, wieder viel Action durch Bocholt in der ersten Halbzeit tatsächlich.
Ja, und ich habe aber auch mitbekommen, dass, oder Tim hat es übermittelt, der hat sich in der Halbzeitpause dann auch mal mit Fans tatsächlich auf der Tribüne, ist ein bisschen ins Gespräch gekommen, hat sich unterhalten, weil man sitzt ja auch in der Regionalliga sehr nah dran, an allem ist alles super eng.
Also das finde ich wirklich cool an der Regionalliga.
Ja, ne, es ist halt schon besonders, aber hat sich dann so ein bisschen unterhalten und die sagten da halt alle einheitlich, also so wie wir hier heute auftreten, aus Bocholter Sicht, ne, war das die letzten Spiele nicht. Also die haben das total gefeiert, diese Zweikämpfe, die Aggressivität der Mannschaft.
Schnelles Umschaltspiel.
Und das ist dann halt aber auch wieder dieser MSV-Effekt. Ne? Alle wissen, wenn der MSV kommt, ui, dann geht's richtig ab. Und dann hängen die sich auf eine andere Art und Weise nochmal rein, weil der große Favorit halt kommt. Ne? Ja. Und das spielt dann natürlich auch, glaube ich, eine Rolle, dass der MSV in der ersten Halbzeit immer viel damit beschäftigt ist, erstmal dagegen zu halten und erstmal irgendwie mit heilen Knochen aus den Zweikämpfen rauszukommen. Und dann ist es natürlich schwierig, irgendwie in sein Spiel zu finden, wenn man immer so heftig auch angegangen wird. Aber das ist es halt, ne? Damit müssen die Jungs halt klarkommen.
Sagte der Bocholter Coach übrigens auch, also da haben sich Fanmeinungen und Coachmeinungen offensichtlich gedeckt. Das war die beste erste Halbzeit, die wir gespielt haben. Ja. Na, und das war ja auch wirklich Action, die da gezeigt haben. Und es ist ja dann nicht so, also klar, am Ende ist das, was Dietmar Hirsch sagt, wahr, ne? Also je länger wir die Null haben, desto leichter wird es für uns und wir verschleißen den Gegner. Das ist ja auch aufgegangen, muss man sagen. Auch so, das müssen wir mal kurz gesagt haben. es ist ja am Ende des Tages aufgegangen, aber es war ja nicht so, als wäre das dann irgendwie so eine Halbzeit gewesen, in der Bocholt auseinandergefallen ist. Du hast wirklich, da müssen wir reden, ab der 61. Minute wurde es halt wirklich bis zur 70. Minute
wild.
Einfach, ich habe am Anfang schon gesagt, ich betone es jetzt nochmal, vogelwild, da fallen dann von der 61. bis zur 70. Minute einfach mal 4 Tore.
Das war auch während der Übertragung, kann ich auch mal wieder so einen kleinen Hinter-die-Kulissen-Blick liefern, sehr interessant, weil das fiel ungefähr in die um 20 Uhr rum, wo wir halt unsere Nachrichten senden. Ne? Ja. Dann geben wir ja natürlich einmal aus dem Spiel raus ab in die Nachrichten. Kurz vorher war das 1-0 gefallen für den MSV, das haben wir dann noch übermittelt und dann ging es quasi in die Nachrichten. Und nach den Nachrichten geben wir dann quasi direkt wieder ins Stadion. Ich hörte halt dann immer, Tim sagte, Tor und Tor und dann 2-1 für den MSV. Ja, alles klar. Und während ich dann zu ihm rübergab, so Tim, kaum gehen wir hier, machen wir kurz eine Auszeit, ne, geht's richtig ab. Und dann hörte ich schon wieder den Stadionsprecher im Hintergrund und sag, mein Gott, jetzt klingt das ja so, als wäre noch ein Tor gefallen. Ja, und dann war es halt das 2-2, ja, ne? Also ja, ja. In dieser Zeit mussten wir erstmal aufarbeiten alles.
Können wir einmal chronologisch durchgehen. Ja. Das erste Tor macht der MSV Duisburg, Ali Hahn, Kopfball ungeheuer, ist ein Eckstoß. Und geschlagen tatsächlich nicht von Schoskun, sondern von Bogjans. Fand ich schön, fand ich interessant. Ich fand generell die Standards, die waren für MSV-Verhältnisse sehr gefährlich. Ne, als MSV-Fan sagt man ja gerne mal, ach gut, eine Ecke, ein Freistoß, was soll schon passieren? Wir sind doch nicht gefährlich, aber du hast offensichtlich Leute mit Gefühl im Fuß. Das wissen wir, dass Jakob Bogjan so einer ist. Und mit Ali Hahn, der hat es ja mehrfach jetzt unter Beweis gestellt, auch einen, der ein guter Abnehmer ist. Und na gut, da denkst du im ersten Moment, jetzt geht's los. Ne, jetzt beginnt genau das. Jetzt kann der MSV das Spiel komplett vereinnahmen.
Kam ja schon so ein bisschen aus dem Nichts, muss man schon sagen. Also es hatte sich jetzt nicht so krass angedeutet.
Ja, sagen wir mal so.
Also die MSV kam schon mit ein bisschen mehr Schwung wohl, ja, ne, aus der Kabine, aber es war jetzt nicht so, dass die drängenden Chancen vorher da gewesen sind.
Ja, du siehst halt auch immer, Tuk Benio geht runter zur Halbzeit, Symala kommt, das bedeutet ja immer eins, jetzt gibt's über beide Außenbahnen ordentlich Speed, jetzt hast du Çoskun, jetzt hast du Symala, also das hast du schon gesehen, ne? Aber klar, wenn man gerade auch die erste Halbzeit noch mit in die Analyse reinnimmt, dann ja, war ja eigentlich eher Bocholt die Mannschaft mit den dicken
besseren Chancen, ja.
Und die Bocholter hatten ja dann auch Bock in der 64. Minute, auch da, Eckball, ne, Braune rutscht ja so ein bisschen raus, er kann ihn nicht festhalten und der Abpraller geht dann rein. Und jetzt wird's, finde ich, ganz interessant. Es gibt ja eigentlich so ein Gentleman's Agreement im Fußball, so mit Ex-Verein und so.
Ach so.
Na, so, 66. Minute, also wirklich 2 Minuten nach dem Ausgleich.
Im Gegenangriff quasi.
Malek Fakro, Ex-Bocholter Jung. Und
hat er denn gejubelt? Das habe ich ja nicht sehen können.
Darauf wollte ich jetzt hinaus.
Ach so,
also
ja.
Es ist ja dann eigentlich so, man macht dann irgendwie so diese Gesten.
Ja, so
man
die Hand runter.
Hand so ein bisschen runter oder man jubelt einfach gar nicht, sondern läuft einmal so eine kleine Ehrenrunde oder so. Und Malek Fakro wurde danach auch ausgebuht, überraschenderweise von den Bocholtern, ist halt komplett ausgerastet und rennt zu den Duisburgern, die da auf der Gegengeraden standen und saßen und feiert halt voll mit denen. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, so die ganz gute Schule, aber aus emotionaler Sicht habe ich
das. Es ist dann einfach rausgebrochen
ja,
in dem Moment
ich mein,
halt. Ne?
Da fallen drei Tore.
Ja,
da fallen
ja, ja.
drei Tore. Du kannst postwendend antworten. Ich meine, ich weiß nicht, da kannst du dich wahrscheinlich dann einfach nicht zurückhalten. Und Malek Fakhro erlebe ich ohnehin als einen Spieler, der sehr emotional auf dem Platz ist. Also was der schon rumgefrotzelt hat mit Gegenspielern, der ist ja immer irgendwie
ja, ja.
am Rumnatzen und ackert bis zum geht nicht mehr. Und das ist dann, glaube ich, einer, wer die Emotionen so lebt, da bricht es dann aus einem einfach mal raus, ne?
Ja, ist dann halt so. Ich meine, dass er dann ausgebuht wird, muss er sich dann auch gefallen lassen. Ist halt so, aber
ja,
war ihm dann, glaube ich, auch egal.
Gehört dazu und weiß nicht, man kann es ja auch so sehen. Klar kann man jetzt sagen, das ist jetzt irgendwie nicht höflich, aber vielleicht ist die Duisburger Identifikation ja dann umso größer. Also ich weiß nicht, ich als Duisburger habe mich natürlich gefreut, dass er das so frenetisch gefeiert hat.
Ich glaube,
hat.
Dass das auch einfach die Wucht der Fans einen da auch einfach mitreißt. Ne? Ja. Also das ist, ich glaube, gerade Regionalligaspieler, die vielleicht vorher noch nicht so größere Spiele gemacht haben, kennen das jetzt vielleicht nicht. Also gerade bei den Heimspielen vor 13.000 Leuten zu spielen, ne, und auch die Auswärtsfans, ich weiß nicht, ich habe letztens noch gelesen, im Schnitt 4.000 Auswärtsfans
ja.
oder so, ne.
Wir reden hier von der Regionalliga
gestern haben,
West. Ja.
Gestern haben, glaube ich, nur etwas über 1.000 reingepasst, aber das reißt einen dann emotional natürlich auch mit.
Voll, und man muss ja auch sagen, die Ultras haben ja auch wieder ein bisschen was mitgebracht, ne, um die Situation zu erhellen. Ne? Tim hat ja gesagt, das Flutlicht, das könnte heller sein, der Platz könnte gut besser erhellt sein. Die Ultras haben dann da mit rotem Licht ja auch mehrmals ausgeholfen.
Dass man auch in den Ecken besser sieht.
Genau, dass man also mittig am Platz, ne? Da könnte man die Mittellinie mal vernünftig
sehen. Ach so,
ja. Ja. Nein, Spaß beiseite, das trägt natürlich zur Atmosphäre bei und ich glaube, wie du schon sagtest, auch so ein Malek Fakhro, der jetzt dann zu so einem großen Verein kommt, von Bocholt auch, muss man sagen, die haben ja da auch Fußballkultur, so ist es ja nicht. Ich möchte das gar nicht kleinreden, aber klar, du weißt, was abgehen kann, welches Potenzial in dieser Wechselwirkung ja. steckt zwischen Mannschaft und Fans, das hat man schon häufig
Ich glaube auch, also ich glaube, man kann ihm jetzt auch nicht sagen, dass er das böse gemeint hat oder irgendwie da noch böse, irgendwie eine Racheaktion ist oder so. Nein, Quatsch, er hat sich in dem Moment einfach über das Tor für seinen Verein, für den er jetzt spielt, gefreut.
Und dann in der Situation, ne? Und dann denkst du, okay, jetzt muss aber mit der wilden Geschichte mal langsam vorbei sein. Wir haben ja dann die 66.
Ja,
Minute
ja.
geschrieben und dann in der 70. Minute, bam, Bocholt. Bocholt gleicht wieder aus und ja, hat's dann sogar relativ leicht, weil der angreifende Spieler so nicht richtig attackiert wird, kann sich den Ball zurechtlegen. Der Abschluss ist, muss man aber auch sagen, gigantisch. Den machst du ja nicht an jedem Tag.
20 Meter
Abschluss unter die Latte.
Ja.
Also wirklich, muss man sagen. Ich saß dann da auch, habe gesagt, er musste neidlos anerkennen. Das war ein verdammt schönes Tor. Ja, und dann war mal kurz vorbei
alle einmal kurz durchatmen einfach.
Ja, und dann wurde auch einfach viel gewechselt. Also dann wurden halt nochmal so ein paar Dinge gemacht. Dann ist Bogjans rausgegangen, Michel Brings auf den Platz gekommen und ja, vor allen Dingen ganz wichtig, Mehrt Göçkan ist auf den Platz gekommen. Die Person, die dann letztendlich ja auch zumacht. Für den MSV Duisburg. Ist nicht das letzte Tor, was dann gefallen ist, aber ich würde sagen, das war schon die Geschichte, wo man auch gemerkt hat, so jetzt brennt da nichts mehr an, weil also klar, Bocholt ist noch gekommen, aber ich finde das, was Duisburg dann geboten hat, an Kampf wieder und an Wille, an Bereitschaft, ne, auch hinten raus im Spiel diese Laufwege zu machen, das ich hatte dann das Gefühl, jetzt passiert nichts mehr.
Okay, ich glaube, man muss aber trotzdem auch anerkennen, dass die Bocholter trotzdem noch dran geglaubt haben bis zum Schluss und drum gekämpft haben, ne? Also
nein,
die haben da ihre Chance durchaus gewittert.
Es gab in der Nachspielzeit auf jeden Fall noch eine Flanke in den 16er von Bocholt, die Braune zwar runtergepflückt hat, aber man hat nach wie vor natürlich haben sie sich weiter nach vorne bewegt, sind
ja,
weiter
ja.
aufgerückt, was ja letztendlich dann auch zum 4:2 geführt hat. Ne?
Ja, weil der Torwart halt mit vorne war und das Tor dann leer war.
Eine Sache noch zum 3:2 aber vorher, Dietmar Hirsch und sein Joker-Händchen. Auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, okay, du bringst dann regelmäßig drei frische Spieler auf einmal, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass schon einer trifft. Aber hier war es tatsächlich so, die Vorlage kommt von Michel Brink, Göçkan macht das Tor. Also da muss man ja einfach auch Dietmar Hirsch lassen, offensichtlich richtig gewechselt.
Ja.
Das kann dir keiner nehmen. Gut, und dann gab es natürlich noch diese eine Szene. Susek sagt sich dann, und ich finde auch, das gehört zu einer Heavy-Metal-Fußballmannschaft dazu, Susek sieht dann, okay, die Bochumer kommen jetzt in der 5. Minute der Nachspielzeit nochmal gefährlich. Das heißt, ich muss jetzt taktisch faulen. Macht jeder, was auch in der Kreisliga. Ne?
Ja.
du willst unbedingt die drei Punkte nehmen, dann steigt er da.
Ich meine, es war halt ein offensichtliches Foul, also null Chance auf den Ball, man
null Chance.
Einfach dran gehängt. Und
steigst da auch relativ beherzt ein, ja, muss man sagen. Ne? Im Nachgang fordert dann der Bocholter-Coach rot für Susek, wobei ich sage, okay, es ist halt ein taktisches Foul, der war bei weitem nicht der letzte Mann, ist da hart auf den ballführenden Spieler gegangen, so wie ich das Regelwerk kenne, ich kenne es nicht auswendig, aber ist ein taktisches Foul, ist gelb. Ne?
Ja, also ich habe die Szene ja jetzt nicht gesehen, aber auch Tim hat es so geschildert, dass es, war halt faul, ja, wurde gepfiffen, wurde geahndet und ja, aber da sind dann die Emotionen halt irgendwie durchgegangen.
Dann gab es halt Rudelbildung.
Und dann ging es ab.
Dann gab es Rudelbildung, wo ich vom Fernsehen saß und gut, Fußball, emotionales Spiel und so, ne, da gehen die Sicherungen gerne mal raus, ob an der Seitenlinie oder auf dem Platz. Dann gehen da die Bocholter wirklich in einem Rudel hin und attackieren die MSV-Spieler. Und dann gab es ja auch noch einen Schubser, der zu einer roten Karte geführt hat. Am Ende richtig, wie ich finde, Gewalttätigkeit. Auch da wurde ja drüber diskutiert. Ich habe es genau gesehen. Also Sporttotal-Kamera war da sehr gut drauf. Und es war
auch
halt,
Tim hat es sofort gesagt, muss eigentlich rot geben.
Wo ich mich frage, warum nimmst du dir selber noch Zeit von der Uhr? Als FC Bocholt jetzt, meinst du? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, wenn die Emotionen so, du denkst halt nicht mehr logisch in so einem Moment, wenn du halt so emotional drin bist und es ist so knapp und du willst es so unbedingt zu Hause und so, dann denkst du halt irgendwie da nicht mehr logisch.
Boah, was ein Dreck, ey.
Was ist los?
Ja, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm.
Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund?
Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
Ist doch nicht schlimm.
Nicht?
Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an.
Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen?
Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen!
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Da wollte natürlich keiner jetzt bewusst Zeit von der Uhr nehmen. Ich glaube, Schiri hat ja dann auch noch ein Minütchen rangehängt, aber
Gut, Ende vom Lied. Bocholt wirft alles nach vorne.
Ja, sie haben Keeper alles gegeben.
Mit, ne? Ball landet dann aber vor den Füßen von Susek, der nicht nur das taktische Foul gebracht hat, sondern auch noch den Schlusspunkt, den Schlussakkord spielt.
Von einem 16er halt bis zum anderen
durch,
gelaufen.
Kann wirklich ganz entspannt durchlaufen, macht das auch ganz lässig, nimmt dann kurz vom 16er sogar nochmal Tempo raus, lässt den Bocholder Abwehrspieler noch kommen, lässt die Bocholder Restabwehr sozusagen noch zu ihm aufschließen und ja, haut ihn dann 50 Zentimeter vor der Torlinie volles Rohr rein. Und dann ist das Spiel natürlich auch vorbei. 4-2 geht's aus. Es ist wirklich eine ganz turbo-wilde Geschichte gewesen. Gerade die zweite Halbzeit hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Dann gucke ich natürlich, wie viele von euch auch, die Pressekonferenz nach dem Spiel, die dann von Bocholt abgehalten worden ist, die MSV Duisburg dann auf seinem YouTube-Channel ja traditionell auch hochlädt. Und dann sehe ich viele Kommentare. Sie gehen in Richtung leidenschaftlich gekämpft und zweite Hälfte zwar Chaos pur, ne, aber ist auch krass und.
Ja, ist doch Heavy Metal, oder?
Ist doch Heavy Metal, ne? Aber dann sehe ich auch wieder so Kommentare, die so in die Richtung gehen, ist aber alles wieder glücklich. Am Ende trügt das ja, der MSV ist ja gar nicht so gut und ich muss sagen, ich habe diese Diskussion auch bei mir im Freundeskreis geführt und ich bin ja in der Regel immer der so ein bisschen wohlwollender drauf blickt, der ja auch im letzten Jahr noch gesagt hat, ach ja, wir schaffen das noch irgendwie mit der Klasse, also zumindest lange Zeit, mit dem Klassenerhalt. Und ja, ich weiß nicht, langsam stört es mich wirklich. Also wir haben jetzt hier in MSV Duisburg, der wettbewerbsübergreifend 10 Spiele nicht verloren hat. Die letzte Niederlage habe ich selbst gesehen in Paderborn. So. Mhm. Und seitdem nur Remis und Siege, jetzt muss man natürlich vielleicht den Niederrhein-Pokal immer so ein bisschen ausklammern, das sind ja, viele sagen ja, sind Pflichtsiege.
Aber ich erinnere dich an die letzten Jahre, die Pflichtsiege, wie die ausgegangen
absolut
sind. Von
Scheiße
daher.
Gehabt, ne?
Von daher.
So, also klar können wir jetzt nochmal über Köln reden, egal wen du fragst, jeder wird dir sagen, das war wirklich kein schönes Spiel.
Ja.
Dieses Langgeholze und so, ne, und dass du da am Ende noch ein Gegentor bekommst und das nicht irgendwie dreckig nach Hause bringst, die drei Punkte, okay, kann man drüber diskutieren. Man kann auch über Schalke 2 diskutieren, dass das da mit Sicherheit nicht so gelaufen ist, wie man das sich das vorgestellt hätte. Aber insgesamt, so, du hast jetzt 10 Spiele nicht verloren, wie gesagt, wettbewerbsübergreifend. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, das ist aber nicht, das ist aber eigentlich sind wir gar nicht gut. Ich muss sagen, mir fällt es langsam schwer, sowas zu ertragen.
Ja, ich habe auch immer das Gefühl, weil irgendwie es nichts anderes zu reden gibt und man sich nicht über irgendwas anderes aufregen kann. Man muss halt jetzt irgendwas finden, wo man dann auch mal wieder irgendwie was erstens berichten kann und zweitens irgendwie drüber diskutieren oder drüber reden kann. Also kommt es einem manchmal vor.
Ich glaube, also über Schwächen wird ja geredet. Also wir reden ja seit Wochen
ist auch ja
über
Ersatzteilen,
das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, am Ende des Tages müssen wir auch als Fans lernen, einfach zu erkennen, hey, am Ende erzählt er das, was auf der Tabelle steht. Und wenn es wirklich die Marschrichtung ist, zu sagen, wir müssen in der ersten Halbzeit erstmal primär dafür sorgen, dass die Null steht und können dann in der zweiten Halbzeit zustechen, dann ist das vielleicht nicht elegant, dann ist das vielleicht auch häufig nicht schön anzusehen. Ist einfach so. Ich glaube, das redet auch keiner schön. Aber wenn es am Ende effizient ist und zu Ergebnissen führt, die dazu führen, dass wir aufsteigen, dann
aber
nehme ich es
manchmal frage ich mich halt auch, ne, was hat man denn erwartet? Eigentlich waren sich doch vor der Saison alle komplett einig, das wird sauschwer, das werden saudreckige Spiele ja. In dieser Regionalliga und gegen diese Vereine, dass du da nicht viel, dass du da Tiki-Taka-Fußball bekommst, das hat eigentlich auch keiner erwartet.
Es gab ja schon so ein paar Stimmen, wenn du mal vor der Saison ins Portal geguckt hast, da gab es Leute, ob das jetzt Fußballfachleute sind oder ob das einfach Romantiker sind, ob die sich so ein bisschen dann selbst verblendet haben. Es gab schon Stimmen, die gesagt haben, so jetzt, wenn der MSV Duisburg jetzt in die Regionalliga kommt, da werden die sich schon alle umgucken, die machen wir platt, wir werden hier der FC Bayern München, der Regionalliga West und marschieren da durch. Wir haben hier von Anfang an gesagt, so wird's nicht. Also wäre natürlich
schön,
aber...
Das wünscht man sich, natürlich wünscht man sich das, aber auch da muss man ja drüber nachdenken, der Kader ist ja komplett auch neu zusammengestellt und dass es auch einfach dauert, bis man sich findet, bis gewisse Abläufe funktionieren, das kann halt auch mal Monate dauern. Ne? Und bei anderen Mannschaften, über den Fußball übergreifend, Liga übergreifend, funktioniert es halt manchmal gar nicht, wenn es irgendwie einen Umbruch gab, ne, in der Sommerpause oder so und dann findet sich die Mannschaft eben irgendwie gar nicht, ne? Ja. Und dann werden Trainer entlassen und. Da hat der MSV ja auch selbst alles schon durch,
ja.
Dass es dann irgendwie nicht funktioniert. Und deshalb, ich bin eigentlich auch der Überzeugung, der Erfolg gibt Recht. Ne? Am Ende zählt der Sieg und ich finde es auch ein bisschen, manchmal ein bisschen vermessen, ne, wie man dann vielleicht manchmal drauf guckt, dass man der Meinung ist, dass man alles dominieren muss, weil da sind ja auch nun mal andere Mannschaften, die auch hart arbeiten, die auch trainieren.
Die auch länger schon zusammen sind.
Ne, und die auch dann und die dann ja auch wissen, welche Mannschaft da kommt und da alles geben, was sie haben. Das sagt ja fast jeder Trainer irgendwie, wo gegen den MSV auch. Heute haben wir eine unserer besten Halbzeiten gespielt. Ja, ständig hörst du das ja auch von den Fans.
Es ist ja auch eine Bühne für die Spieler, immer automatisch. Also auch
ja,
als Spieler,
ne,
weiß
deshalb,
ich ja so, das ist jetzt der MSV.
Und das musst du auch erstmal verpacken. Auch mit dem Druck, der von außen kommt, musst du ja auch erstmal umgehen, dass alle das erwarten, dass du auch gewinnst. Ne? Auch das musst du ja erstmal muss ja erstmal eine Mannschaft irgendwie mit umgehen. Und solange das funktioniert, also ich finde, man kann offen darüber sprechen und sollte auch offen darüber sprechen, was hat nicht so gut funktioniert.
Ja, was
aber,
ja auch geschieht.
Ne, genau. Und das ist ja auch in Ordnung, was hat noch nicht so gut funktioniert, aber dann, ich weiß nicht, also jetzt jedes Mal, aber jetzt grundsätzlich zu sagen, wir sind gar nicht so gut, finde ich.
Ja, man redet sich ja auch selbst klein damit. Ne? Also ich sehe hier jetzt, also um das mal ganz nüchtern von der Tabelle abhängig zu machen, wir haben 13 Spiele, wir haben 9 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage. Wir haben 30 Punkte, sind Tabellenerster,
ja.
Hinter den Sportfreunden Lotte, die ja auch nun mal eine Mannschaft sind, die kontinuierlich performt hat bis jetzt, die eine Mannschaft ist, die sich gefunden hat. Ja, und jetzt muss man, das ist natürlich müßig, ne? Wie viel Zeit gebe ich einer Mannschaft, um sich zu finden? Wir haben jetzt 13 Spieltage.
Ja.
Ne? Ich finde, für eine komplett neu zusammengewürfelte Truppe ist das noch nicht wirklich viel. Ne? Vielleicht diese Diskussion nochmal intensiver zu befeuern in der Rückrunde oder wenn es mal nicht läuft, macht Sinn. Aber ich persönlich freue mich gerade einfach an dem, was ist. So.
Genau, ich finde, das sollte man auch machen und das sollte man sich dann selbst auch einfach mal gönnen. Ich meine, ich saß tatsächlich in dieser Saison auch schon im Stadion, ne, zu Hause beim MSV und wundere mich, boah, als Heimmannschaft so defensiv und hier aufzutreten und so, das ist halt, das macht halt Fans nicht glücklich, so eine Spielweise. Ja. Ne, also das frustriert, wenn du da dir das anguckst und denkst, boah, das ist aber ein bisschen wenig hier für ein Heimspiel. Mhm. Ist es halt, geht man mit einer anderen Erwartung daran. Das verstehe ich. Aber wenn es halt die Philosophie ist, dass wir, dass man sagt, wir wollen defensiv erstmal safe stehen und das im Griff haben und das funktioniert, warum, also ne, wo ist die Notwendigkeit, das jetzt komplett über den Haufen? Das wäre ja auch dumm, jetzt zu sagen, wir spielen jetzt auch von Minute 1 an, alles nach vorne über die Außen und machen Druck und Druck und Druck. Stehst du hinten offener, stehst du höher, stehst du hinten offener und dann lässt, ne?
Das wäre da nicht also, mehr Heavy Metal, sondern Speed Metal.
Ja, so, ne, ich weiß, dass das nicht schön anzugucken immer ist, ne? Und aber wenn es halt funktioniert, wäre es doch auch aus Trainersicht jetzt doof, irgendwie die taktische Ausrichtung oder die Philosophie da komplett zu verändern. Also solange das funktioniert und wenn die Mannschaft sich damit auch wohlfühlt, ne, sag ich mal.
Ja.
Also ich kann das 100% nachvollziehen. Ich saß auch schon im Stadion und dachte, mein Gott, ist das in einem Heimspiel anzubieten, puh, verstehe ich auch nicht sogar, aber...
Ich saß die letzten 2 Jahre im Stadion und habe viel Schlimmeres gesehen. Also ich bin eigentlich dankbar, dass ich auf die Anzeigetafel zwischenzeitlich mal gucken kann und sehe, ja, guck mal, wir führen. Ne?
Ja.
Und was noch dazu kommt, vielleicht ist jetzt auch schon ein paar Tage her, aber nehmen wir es mal als Beispiel, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 2, ja, wo wir ja wirklich jetzt gerade in der ersten Halbzeit nicht überragend aufgetreten sind und hinten raus dann wirklich über Kampf die Mannschaft noch vermittelt hat, wir wollen hier noch was und wir machen das für euch, wir geben hier alles. Man hat im Stadion immer wieder das Gefühl, auch wenn man zurückliegt, es kann noch was gehen, es kann noch was gehen. Und das gab's ja in den letzten Spielzeiten, gerade in der letzten Spielzeit einfach
und
nicht mehr.
Und das kommt ja aber auch nur durch den Erfolg, ne? Ja. Weil du weißt, du kannst es. Ne, und das gibt die Sicherheit und nur dadurch kommt das ja deshalb. Und wer weiß, wofür die Tordifferenz am Ende noch gut sein wird, ne?
Wer
also
weiß. Ja, es gibt nur einen Aufsteiger, das darf man nie vergessen.
Also,
ja, also genau, dieses Tor, dieses Spiel gegen Fortuna Düsseldorf nochmal als Beispiel, man ist im Stadion und hat das Gefühl, oh, du hast schon 2 Gegentore in der ersten Halbzeit gefressen, aber es kann noch was gehen.
Ja.
Ne? Also selbst wenn die These von Dietmar Hirschmann nicht aufgeht, je länger wir die Null halten, desto wahrscheinlicher wird unser Sieg. Trotzdem hat man das immer das Gefühl gehabt, da ist eine Mannschaft, die wird noch das investieren, was sie hat, die wird noch kämpferisch.
Die kriegen in der Halbzeit, kriegen die ihren Zaubertrank und dann wird das in der zweiten Halbzeit.
Das wüsste ich wirklich mal gerne. Ne? Also was Dietmar Hirsch mit denen immer macht, dass die, also in den ersten Halbzeiten sind die dann irgendwie, fallen die wirklich in den Zaubertrank dann in der Pause.
Yeah,
also,
yeah.
Oder spritzt der denen irgendwas? Ich weiß es auch nicht.
Es ist ja einfach, auch das ist ja oft einfach die taktische Ausrichtung. Wie hoch läufst du an? Mit wie vielen Spielern gehst du über außen? Bist du dann, hast du dann vielleicht immer eine Überzahl außen oder so? Ne? Also auch das ist ja, da können manchmal kleine Anpassungen schon einen ganz anderen Zugriff auf das Spiel geben. Und klar, wenn du dann irgendwie zurückliegst oder immer noch nicht führst, natürlich musst du dann irgendwann. Und das, solange es funktioniert.
Wir sind gespannt, ob es am Sonntag funktionieren wird. Da geht es gegen die zweite Mannschaft von Gladbach. Wir haben ja hier auch immer wieder über zweite Mannschaften geredet. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Schalke haben wir geschlagen. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, gerade gegen die Zweitvertretung, also unsere erste und einzige Niederlage haben wir uns gegen Paderborn 2 eingefangen. Ne? Köln 2 waren unentschieden. Wir haben zwar Schalke geschlagen, aber wie gesagt, es war jetzt auch gerade keine Glanzleistung. Düsseldorf 2 haben wir alles angesprochen. Ich bin mal gespannt, wie es gegen Gladbach 2 wird. Dietmar Hirsch hat es schon angerissen, ist natürlich auch selbstredend eine junge Mannschaft. Und eine Mannschaft, die mit viel Tempo macht. Ne? Also Top-Torschütze Noah Pesch, 11 Buden schon gemacht, ist ein Linksaußen. Ne? Das heißt, da kannst du schon erwarten, dass da viel über die Flügel kommt und viel mit Speed. Das auf der einen Seite natürlich gefährlich ist, auf der anderen Seite wahrscheinlich für unser Spiel ja auch wieder Räume bietet, weil wir ja auch auf Umschaltspiel stehen. Ne?
Ja, aber wenn du dann natürlich wieder sagst, wir stehen erstmal sicher und laufen nicht so hoch an und stehen erstmal tief, mal gucken, wie sich das Spiel dann entwickelt. Keine Ahnung, werden die sich ja einen Matchplan irgendwie zurechtlegen, aber ja, ist auf jeden Fall ja schon ein Spitzenduell, ne?
Ja, ist ein Spitzenspiel und kann natürlich auch am Ende des Tages tabellarisch für klarere Verhältnisse sorgen. Mhm. Das sind halt jetzt die Matches, wo du dann halt sagen kannst, so jetzt kann
die
ich mal dran arbeiten.
Die 6-Punkte-Spiele.
Ist noch zu früh.
Okay.
Ist noch zu früh in der Saison für
6-Punkte-Spiele.
Aber ja, also wenn du am Ende abrechnest, kann es das natürlich sein. Und Lotte ist noch ein bisschen hin. Das heißt, hier kannst du zumindest schon mal Gladbach einen kleinen Dämpfer verpassen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin auch gespannt, wie viele Leute kommen werden, denn es war ja tatsächlich jetzt in den vergangenen Wochen eher so, dass der Schnitt ein bisschen zurückgegangen ist. Also nach diesen spektakulären 18.000 im Stadion zum Saisonauftakt. Ich glaube, aber es bleibt dabei, der Duisburger ist anspruchsvoll. Ne? Und der Duisburger kriegt halt mit, dass das jetzt nicht der Zauberfußball ist.
Ich glaube, das ist, war jetzt aber auch so ein bisschen am Anfang, die Euphorie haben dann viele noch gerne mitgenommen und sich gerne mal, und dann, oh, das muss ich mir mal angucken, dass wir wieder gewinnen können, so ungefähr. Das hast du dann einmal gesehen. Ne? Also ich von dem Durchschnittsfan rede ich jetzt nicht, von dem, der sowieso jedes Mal da ist, aber die dann vielleicht mit der Familie, ach komm, da gehen wir mal hin.
Da kommen doch die Freunde mal mit, ne?
Genau, so. Und jetzt wird's aber halt, das Wetter wird auch schlechter, jetzt wird's kälter, im Winter ist meistens so ein kleiner, ne, ein bisschen weniger, und dann wird's aber hinten raus, wird's schon wieder...
So hoffe ich. Hinten raus muss ich noch sagen, leider heute kein Onkel Kobi. Der ist im Urlaub.
Im Urlaub.
Das ist eigentlich frech.
Ja.
Der eigentlich ist der nie im Urlaub.
Ja, das stimmt.
Aber der war wirklich auch nicht hier original.
Also nee, auch nicht. Also eigentlich war er auch vorgesehen für die MSV-Übertragung von gestern. Und da hat er mich gebeten, da einzuspringen, weil er wirklich nicht kommen wollte.
Wahnsinn. Ja. Es gab Zeiten, da ist der im Urlaub jeden Tag hier in der Redaktion gewesen.
Ja.
Macht er einfach was Privates.
Ich glaube, der wollte vielleicht sogar ein bisschen wegfahren oder so. Ich weiß nicht.
Es sei ihm gegönnt. Onkel Kobi zu Gladbach kann er ja dann machen, wenn wir wieder in der Bundesliga spielen.
Ja. Und jetzt am Wochenende ist er doch wieder da. Da ist er doch dann am Sonntag, macht er doch dann die Übertragung.
Ach, da sitzt
da er ist er dann wieder. Also Sonntag müsste er wieder da sein, weil er dann.
Finde ich, um ehrlich zu sein, Studio auch immer sitzt. Schwierig. Finde ich schwierig, weil eigentlich brauche ich den in der Kurve.
Ach so.
Der ist ja sehr, also der ist jetzt nicht der Fußballfachmann, aber er ist sehr lautstark. So Leute brauchen wir in der Kurve.
Das stimmt. Ja. Er lässt sich auch gerne mitreißen von jeglichen Emotionen. Also er ist gerne einfach mit dabei.
Ja, guckt es euch mal an. Sonntag gibt es leider keine Möglichkeit, aber wir gucken mal, dass wir den bei Zeiten wieder ins Stadion zaubern. Ja, Michel, ich würde sagen, wir sehen uns Sonntag im Stadion gegen Gladbach 2. Ich bin mal gespannt, was der MSV Duisburg zaubert. Ein Sieg wäre natürlich ein absolutes Träumchen, wenn du so aus der englischen Woche kommst. Das wäre verdammt
nochmal lecker. Ja, mega, auf jeden Fall.
Das wäre verdammt nochmal lecker. Wir werden sehen, ich bin gespannt, ob wir in der ersten Halbzeit die Null halten und dann Gladbach in der zweiten Halbzeit verschleißen können.
Seid ihr denn dann nächste Woche hier mal wieder in vollständig da, du und Tim, oder du bist doch auch demnächst deinem Jahresendurlaub, oder? Dann muss ich dann auch wieder einspringen.
Ja, ich werde aber kommen. Also wir haben ja noch einige Sachen in der Pipeline, also um mal einen Mystery-Teaser am Ende dazulassen. Aber nächste Woche auf jeden Fall wieder in der Normalbesetzung, so Fußballgott will. Für heute soll's das dann aber gewesen sein. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, Michelle.
Gerne.
Und das, wie gesagt, mit dem Intro, ne, steht hier auf meinem
Notizblock. Ich mach das beim nächsten Mal einfach selbst.
Ja.
Ganze. Also,
ich bin gespannt.
Ja.
Machen wir so.
Ja.
Michelle, bis dann. Leute, haut rein. Ciao.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.